Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 80. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Weil ich gerade dabei bin, einen Online-Weinstammtisch auf die Beine zu stellen und ich denke, dass die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer meines Podcasts Interesse daran haben könnte, möchte ich sagen, dass ich da sehr offen für Anregungen bin, für Ideen und natürlich auch für Mitmachbekundungen. Schreib mir gerne dazu eine E-Mail, wenn dich das interessiert und du dir vorstellen kannst, eventuell dabei zu sein. Solange das alles noch in der Planung ist, gibt es dann natürlich noch meine interaktiven Online-Weinverkostungen. Aktuelle Termine und Themen findest du wie immer auf meiner Website. Auch hier bin ich offen für Themenvorschläge für die Zukunft natürlich. Was interessiert dich? Bei welchem Thema wärst du gerne dabei? Und falls du das noch nicht mitbekommen haben solltest, mit von der Partie ist in der Mehrzahl der Fälle der Winzer bzw. die Winzerin, deren Weine wir im Online-Tasting verkosten. Also eine super Gelegenheit, wie ich finde, diese Menschen, also die Macher der Weine, persönlich kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. Für die heutige Episode von Genuss im Bus setze ich meine Tour durchs Remstal fort. In Gundelsbach treffe ich mit Leon Gold einen jungen Senkrechtstarter, der sich mit der Gründung seines Weingutes und dem gerade fertiggestellten Weinkeller einen Kindheitstraum verwirklicht hat. Er hat sich als Quereinsteiger ohne familiären Background für den Beruf des Winzers entschieden und sich Meriten vor allem als Mitarbeiter in den dynamischen Biodünnbetrieben Leiner in Ilbesheim und Beurer in Stetten verdient. Das hat ihn nachhaltig geprägt, sagt er mir im Interview. Deswegen sei das dann auch später bei der Gründung seines eigenen Betriebes gar keine Frage mehr gewesen. Bio war für Leon Gold von Anfang an gesetzt. Er ist durch und durch ein Naturbursche. Dass er auch ein Faible fürs rasante Gabelstaplerfahren pflegt, davon konnte ich mich bei meinem Besuch bei ihm in Gundelsbach ganz persönlich überzeugen. Nun aber startfrei fürs Interview. Los geht's. So, ich bin heute wieder auf meiner Württemberg-Tour, diesmal auf einer weiteren Station. Sitze hier bei dem Leon Gold. Hallo Leon.
Hallo, grüß dich.
Wunderschöner Tag heute, ne? Es ist aber auch richtig heiß.
Ja, also.
Ich bin unterwegs, da waren es über 30 Grad.
Ja, also heute haben wir echt gestern und heute sind die zwei heißesten Tage dieses Jahr seither.
Bis jetzt.
Also man weiß ja noch nie, was kommt.
Ja. Also da hat die Klimaanlage im Genuss im Bus ganz schön arbeiten müssen. Aber hier haben wir es gemütlich und vor allen Dingen auch frisch. Das ist klasse.
Genau, ja.
Ich habe gesehen, du warst bei dem Sven Leiner. Mhm. Wie war denn diese Zeit?
Also die Zeit beim Sven Leiner war eigentlich echt eine tolle Zeit. Also gerade auch was mir dort einfach auch gefallen hat, war, ich kannte vorher diesen ökologischen, biodynamischen Weinbau auch überhaupt nicht. Habe den dann dort kennenlernen dürfen. Bin vorher so ein bisschen aus einer anderen Ecke gekommen, aber hat mich schon sehr stark geprägt, diese Zeit, muss man dazu sagen.
Also, was ist der Sven für ein Typ?
Mittlerweile ist er ein sehr, sehr guter Freund geworden von mir. Also es ist einfach ein ganz offener, herzlicher Mensch und
Und was waren deine wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast, von denen du heute immer noch profitierst?
Zum einen natürlich ganz arg aufs Bauchgefühl auch zu hören. Also das ist was. Einfach mal draußen zu stehen und einfach mal auch zu beobachten, wie und auch was eigentlich passiert im Weinberg draußen. Einfach mal sich die Zeit zu nehmen, mal, wenn es nur 5 Minuten sind oder auch mal 10 Minuten, einfach mal im Weinberg selber stehen, zu beobachten, was passiert da eigentlich. Und das war schon auch was das Sven so ein bisschen.
Mhm. Auch die Dinge mal anfühlen.
Vielleicht. Genau, einfach auch fühlen. Mhm. Einfach mal dieses Fühlen, Sehen, Erleben auch. Und nicht nur Ja.
Und was sieht man da, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt als vielleicht andere, die das nicht tun?
Man sieht erstmal, zum einen fühlt man das auch, was jetzt gerade im, also jetzt, wenn man jetzt einfach auch einen Weinberg nimmt, der deutlich mit mehr Lebewesen, also mehr Insekten auch bereichert ist. Und solche Weinberge, oder sowas sieht man eigentlich auch erst, wenn man dann tatsächlich auch mal richtig hinschaut, weil die...
Ja, das sieht man manchmal. Schmetterlinge, man sieht Bienen.
Ja, einfach diese ganzen, die ganze Vielfalt von Lebewesen, ob das jetzt Schmetterlinge sind, Bienen sind oder auch kleine Grashüpfer oder sonstige kleinen Fliegchen. Ich kann sie leider nicht alle bestimmen, aber oder auch einfach, was blüht und was gedeiht und auch, wie sich die Rebe so ein bisschen auch entwickelt. Oder.
Also du als Winzer fühlst dich möglicherweise in so einem Weinberg wohler und ich vermute sogar auch, dass der Rebstock oder die Rebstöcke sich in, sozusagen in Gemeinschaft mit so vielen anderen Lebewesen wohler fühlen, als wenn sie da singulär unterwegs sind.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja.
Wann warst du dort?
Ich war da 2007, glaube ich. Okay. 7 bis 10, 11, 10.
Also eine richtig lange Zeit.
Ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Auch die Kultur der Pfälzer. Also jetzt ist einfach dieses Miteinander, das hat mir so gut gefallen, was ich hier anfangs nicht so kennengelernt hatte, was ich aber natürlich jetzt auch aufgrund der ganzen Umstrukturierung der einzelnen Weingüter auch sich maßgeblich verändert hat. Also einfach auch diese Denkweise, dass der Nachbar jetzt nicht der Konkurrent ist, sondern...
Aber erzähl mal, wie ging das denn los? Du bist ja im Grunde genommen als absoluter Quereinsteiger hierhin. Wie waren die ersten Jahre und vor allen Dingen, wie bist du auch von den Kollegen hier dann wahrgenommen worden oder akzeptiert worden?
Also angefangen hat es eigentlich so, dass ich habe hier meine Ausbildung gemacht im Remstal, ganz klassische Winzerausbildung, und habe hier das dritte Lehrjahr absolviert und habe dann anschließend in der Pfalz eine Stelle gehabt und habe dort dann oder habe hier im Remstal auch meine Frau kennengelernt, die hier aus Gundelsbach kommt. Und wir sind dann wieder zurückgegangen 2011 eigentlich ins Remstal. Und anfangs war es eigentlich nur so, dass man 15 A Weinberge aus der Familie hat bewirtschaften dürfen, die der Opa aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte. Und dann hat man die halt übernommen, hat die Handarbeiten gemacht. Du hast das ja gelernt, hieß es, das kannst ja du machen am Wochenende so ein bisschen. Und ich gesagt, ja okay, das können wir machen, 15 A ist auch überschaubar. Das ist tatsächlich so. Aber irgendwo kam dann das eine zum anderen dazu und man hat dann auch wirklich anfangs ein bisschen aktiv Rebfläche gesucht, damit man so ein bisschen wenigstens so mal 2, 3 Weinberge hat. Unheimlich schwierig diese Zeit, überhaupt an Rebfläche hinzukommen und dann auch in guten Lagen. Und dann ist das nach und nach gewachsen. Und das eine kam zum anderen. Dann hat man den ersten Jahrgang bei meinem damaligen Chef ausgebaut, den zweiten Jahrgang dann sich angemietet in Räumlichkeiten.
Ja. Ja, aber irgendwann muss ja da mal so ein Punkt gekommen sein, wo man da, ja, entweder mache ich das jetzt richtig oder es ist in einem so ein Feuer entstanden, dass man gesagt hat, ich kann gar nicht mehr anders als jetzt noch eine Schippe drauflegen.
Ja, es war eigentlich nie der Plan, dass man das jetzt so macht, wie es jetzt heute ist. Das war nie, also es wäre ja auch nie vorstellbar gewesen, überhaupt an die Rebfläche, an die ganze Infrastruktur, an das Ganze, was da dahinter steht, hinzukommen. Natürlich war es immer ein Traum, ein eigenes Weingut irgendwann zu haben und das auch aufzubauen. Aber ja, man hat an dem Traum irgendwie nicht losgelassen und irgendwann 2017 hat man dann tatsächlich gesagt, so, jetzt macht man es ganz. Ja. Und bis 2017 war ich quasi noch in einem anderen Weingut tätig.
Wo?
Beim Jochen Beurer. Und bin dann komplett in die Selbstständigkeit gegangen. Und habe dann noch ein paar bisschen Rebfläche dazu gekauft, jetzt zugepachtet und ja.
Ich meine, das ist ja, wenn ich mir das Gebäude hier angucke und wie das auch hier reingearbeitet ist, das ist ja schon eine ordentliche Investition.
Ja, aufgrund dessen, dass ich ja im Prinzip nichts hatte. Ich habe ja nicht mal eine Rebschere gehabt, wo ich ins Remstal gekommen bin. Und war seither immer irgendwo in Miete, irgendwo habe dort meine Weine ausgebaut in irgendeiner Industriehalle in Großheppach damals. Habe ich dann gesagt, okay, ich mach's jetzt richtig. Also 2017 ist man in die Planung dann gegangen und hat gesagt, okay, jetzt geht man weg von dem Angestelltenverhältnis zum eigenen Chef, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, ja, ja.
Und dann ist man natürlich auch konsequent in die Planung gegangen und hat dann 2018 angefangen hier zu bauen. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr schnelles Verfahren durchbekommen mit Bauen und haben dann wirklich auch möglichst landschaftlich, also integriert in die Landschaft, versucht ein Gebäude zu integrieren, das nach außen hin eigentlich relativ leise wirkt, also nicht irgendwie groß auffällt und natürlich auch irgendwo die natürlichen Gegebenheiten, wie was halt ein Keller einfach so mit sich bringt, dass man eine relativ konstante Temperatur hat. Und deswegen haben wir alle unsere Lagerräume im Prinzip in den hinteren Teil des Gebäudes eingearbeitet.
Das muss schnell gegangen sein, wenn du sagst, 17 war die Planung und 18 habt ihr das im Grunde genommen schon realisiert. Ne?
Genau, wir haben im April 2018 angefangen, Ende April, und sind dann am Ende August schon in das Gebäude eingezogen. Kann man sich eigentlich gar nicht...
Ist schwer vorstellbar.
Ist sehr schwer vorstellbar. Es war natürlich nicht alles fertig, aber ich habe immer gesagt, okay, nach dem Herbst umziehen ist blöd, wenn alles gärt. Und deswegen müssen im Prinzip die Tanks stehen und wir müssen dann vielleicht noch diese eine Ernte ein bisschen improvisieren. Mit dem 2019er Herbst ist dann einfach alles so ein bisschen auch, hat alles funktioniert.
Cool. Glückwunsch.
Dankeschön.
Okay, das ist das eine. Sagen wir mal, man sagt, das Projekt geht in die Selbstständigkeit, investiert richtig Geld. Aber das andere ist ja auch, dass man da als junger Winzer sozusagen Ideen, Grundsätze im Kopf hat, wie man das dann umsetzen will, welchen Weinstil man im Auge hat und wie man auch in den Weinbergen wirtschaften will. Also was sind da die Eckpfeiler für dich?
Gut, ich habe ja unheimlich viel gelernt in den letzten Jahren auf den verschiedenen Stationen, wo ich war. Für mich war es eigentlich von Beginn an klar, dass ich meine Weinberge ökologisch bewirtschaften möchte. Habe anfangs auch keine Zertifizierung angestrebt gehabt, weil ich gesagt habe, jedem, der mir das nicht glaubt, kann mit mir in die Weinberge fahren und mit mir das angucken, dass es tatsächlich auch so ist. Irgendwann kam dann doch der Punkt, dass wir halt größer geworden sind und da handelt es dann doch auch irgendwo nicht offiziell kommunizieren durfte, dass wir ein zertifizierter Betrieb sind. Deswegen habe ich dann die Zertifizierung auch angestrebt. Ist seit 2019 eigentlich abgeschlossen, aber aufgrund dessen, dass wir jedes Jahr eigentlich an Rebfläche dazu bekommen haben, ist natürlich schwierig gewesen, am Anfang noch das Sortiment auch dementsprechend zu zertifizieren. Die Eckpfeiler sind natürlich ganz wichtig. Ja, nur ein gesunder Boden, ein intakter Boden im Weinberg draußen kann auch wirklich einen guten, tollen Wein geben. Und eigentlich genau das draußen vom Weinberg in die Flasche zu bekommen, ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Möglichst wenig eingreifen in der Weinbereitung, also das heißt einfach auch die Weine etwas Zeit zu geben. Also bei uns gärt es gerade wieder seit... Also wir waren ja gerade im Keller hinten.
Jetzt im Juli, ja, Ende Juli.
Ende Juli gern noch ein bisschen die 2019er, worüber ich froh bin, aber es sind einfach tolle Weine. Gerade 2019 macht echt Spaß zum Probieren. Und ich möchte einfach den Weinen die Zeit geben, die sie auch brauchen. Und sind jetzt die letzten Jahren auch echt damit zufrieden gewesen, wie wir es gemacht haben. Und Ja,
denke ich. Das heißt, wie viel Flaschen sind das jetzt, die du abfüllst?
Wir machen rund, was machen wir? Zwischen 70 und 80.000.
Immerhin schon, ja. Auf dann 14, 15 Hektar?
Oder? Genau, wir haben jetzt 14 Hektar Rebfläche.
Okay. Und wie ist der Rebsortenspiegel?
Rebsortenspiegel, die Hauptrebsorte ist eigentlich Riesling. Mhm. Hast du ja bestimmt schon gehört, auch von der anderen Rems-Seite aus Städten drüben. Das, Riesling ist eigentlich die Hauptrebsorte. Mhm. Dann folgt eigentlich Spätburgunder im Rotweinbereich. Mhm. Spätburgunder ist eigentlich so im Rotweinbereich die Hauptrebsorte.
Okay. Nicht Lemberger und noch nicht Trollinger.
Nee, nicht Lemberger, nicht Trollinger. Hätte ich die letzten Jahre nicht alles umstrukturiert, was ich, dann hätte ich wahrscheinlich die Hauptrebsorte Trollinger.
Okay.
Aber wir haben extrem viel Trollinger in den letzten Jahren roden müssen, was einfach nicht mehr funktioniert hat, beziehungsweise die Anlagen einfach zu alt waren und nicht mehr bewirtschaftbar waren.
Es war nicht eine Abneigung gegenüber dem Trollinger, sondern es waren
einfach... Nee, grundsätzlich natürlich. Also ich mag die Sorte. Mhm. Man muss sie bloß dementsprechend einfach auch ausbauen. Also wir machen zum Beispiel einen Trollinger Petnat, wofür die Sorte sich wirklich ideal eignet, weil sie einfach leicht ist, frisch ist, leichte Gerbstoffe mit sich bringt. Ist wirklich was ganz Tolles. Mhm. Man muss ja einfach gezielter einsetzen. Mhm. Ich bin jetzt kein Freund von dem Trollinger in der...
In der Literflasche.
Genau, in der Literflasche, süß, fruchtig.
Genau, oder halbtrocken.
Halbtrocken, genau. Ja, verstehe. Aber ansonsten haben wir natürlich auch Chardonnay ist eine ganz große Rebsorte noch bei uns im Weißweinbereich.
Wo holst du das Rebmaterial her?
Aus Frankreich zum Großen. Also das, was bei uns hier nicht typisch ist, natürlich Riesling hole ich hier aus Deutschland, ganz klar. Aber Burgunder, Chardonnay kommen bei mir quasi aus Frankreich. Lemberger, Blaufränkisch teilweise aus Österreich. Genau, Burgenland. Also ich habe mich jetzt nicht auf eine Rebschule fokussiert, sondern ich versuche da einfach so ein bisschen eine Mischung rauszufinden. Ne?
Aber das heißt ja schon, dass du sehr genau guckst, wo du dein Pflanzmaterial herkriegst.
Also. Das ja. Also ich gucke auch ganz genau tatsächlich, was hat der Boden. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit 2 Jahren angefangen, jedes Jahr unsere Weinberge auch erstmal ruhen zu lassen, brach liegen zu lassen, nachdem sie wieder neu bestockt werden. Einfach auch mal so ein bisschen den Kalkgehalt zum Beispiel messen, um einfach auch zu gucken, also wirklich dann auch die ideale
Unterlage
für die Rebe und auch der ideale Klon herauszufinden.
Darf ich fragen, welcher Klon dann für dich der war, wo
du sagst, das die ist Mischung macht's.
Mischung, okay.
Die Mischung macht's.
Okay,
also,
okay. Du setzt nicht auf einen, sondern...
Nee, also wir haben teilweise auch... eigene Selektionen gemacht, also wo wir dann veredeln lassen haben hier im Remstal, wo wir gesagt haben, okay, wir schneiden jetzt selber Edelreiser, haben die dann veredeln lassen in der Rebschule hier. Ein Klon, im einen Jahr ist der eine besser, im anderen Jahr ist der andere besser und ich glaube nachher einfach die Mischung macht's.
Ja.
Also das Cuvée auch aus den verschiedenen Klonen ist eigentlich das...
Und man muss ja auch sagen, viele der sogenannten bedeutenden Burgunder-Klone sind ja auch zu einer Zeit, hatten eine Hochzeit. Da war auch das Klima noch ein bisschen anders. Ne? Man muss mal auch gucken, wenn man jetzt für die nächsten 30 oder 60 Jahre plant, dass man diese Dinge mit ins Kalkül zieht, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also man muss schon so ein bisschen... Also die einen sagen, es gibt keinen Klimawandel, aber...
Oh, das ist riskant, die Aussage.
Ich glaube daran und man muss auch wirklich mal wieder so ein bisschen drüber nach... Also muss ich wirklich damit auseinandersetzen, wo pflanze ich tatsächlich was hin und wie entwickelt sich das weiter? Weil wir haben eigentlich in den letzten... Also seitdem ich selbstständig bin, habe ich eigentlich... war jedes Jahr irgendwie ein außergewöhnliches Jahr und es ist irgendwie nicht mehr so wie in meiner Ausbildungszeit, wo es einfach mal relativ konstant war, sondern es gibt immer irgendwelche, entweder war es dann mal 3 Wochen zu nass oder viel, viel zu trocken oder viel, viel zu heiß oder die Sonne hat so gebrutzelt, dass es letztes Jahr uns die Trauben weggebrannt hat. Hagel.
Ja. Was mich ein ganz kleines bisschen wundert, ist, dass wenn man jetzt ein neues Weingut gründet, wie du das getan hast, und dann sicherlich auch, okay, du hast bei deinem Rebbestand natürlich vieles übernommen durchs Pachten und durchs Zukaufen, das waren ja keine Leerflächen. Ansonsten hätte ich mir vorstellen können, dass auch das Thema Piwi, also pilzwiderstandsfähige Sorten, da durch deinen Kopf gegeistert ist.
Ja, natürlich auch. Also es gibt tolle Piwis. Wir selber haben zwei Weinberge. Mhm. Allerdings kommen die bei uns ins Cuvée mit rein. Mhm. Ich selber setze eigentlich mehr auf die klassischen Rebsorten. Also ich bin eher so ein bisschen der klassische Riesling. Mhm. Also ich habe noch kein Riesling-Ersatz gefunden. Mhm. Und kein,
ja, verstehe ich schon, ja.
Und kein Spätburgunder und kein Lemberger. Mhm. Oder auch Cabernet Sauvignon, finde ich. Also klar, da gibt es dann irgendwelche Cabernet-Kreuzungen, wo vielleicht in den Cuvées ganz gut passen, aber ja, Muscaris finde ich eigentlich eine ganz tolle Rebsorte. Mhm. Das ist, ja,
das, was man... Könnten sich zum Teil attraktivere Namen überlegen dafür.
Ja.
Also, wenn ich zum Beispiel Freunden den Johanniter vorstelle, dann sagen die, sag mal, jetzt bist du ganz abgedreht.
Ja, die kennen halt Johanniter von woanders.
Genau.
Ja, ja. Aber die Rebsorten haben absolut ihre Daseinsberechtigung, ja, also ganz klar.
Das ist auch so, ne?
Ja. Und es ist auch wichtig, und da einfach, der Sven hat ja ein ganz großes Projekt am Laufen mit den Piwi-Rebsorten, und in dem Bereich finde ich das auch wirklich absolut machbar. Ja. Also gerade bei den Basis-Weißwein-Cuvées oder auch Rotwein-Cuvées, mit Sicherheit.
Absolut. Und ich finde es auch wichtig, dass sich die, sagen wir mal, die etablierteren, die ambitionierteren Winzer auch mit diesen Sorten beschäftigen, weil nur dann kann man richtig sehen, das ist tatsächlich auch deren Potenzial.
Ja.
Ja. Ja. Und als Ergänzung der Sortimente, glaube ich, allemal sinnvoll.
Ja, aber ich würde jetzt nie sagen 100% Piwi. Also.
Was ist das, der Schatz dieser Region hier? Was ist das Potenzial?
Das Potenzial hier in der Region ist einfach, dass wir hier ganz viele kleine Mikroklimas haben. Also wir haben hier zum Beispiel in Gundesbach, unsere Weinberge gehen eigentlich hoch bis auf 410, 420 Meter, die höchsten. Und wir haben extrem viel Kaltlufteinfluss hier. Also am Abend, wenn die Sonne hinterm Berg sozusagen verschwindet, zieht ganz schnell ein kalter Luft durchs Tal durch, weil die ganze Kaltluft im Prinzip hinten aus dem Wald abfließt. Wobei ich zum Beispiel gerade auf der anderen Bergseite, wo die Sonne im Prinzip hinterm Berg steht, es ein viel, viel wärmeres Klima habe, wo dann gerade solche Sorten wie Cabernet Sauvignon, Syrah oder Cabernet Franc reifen können.
Ist das einer urwüchsigen Landschaftsformung geschuldet oder ist das Ergebnis vielleicht auch vom gab es hier Flurbereinigung?
Ja, hier gab es ganz viele Flurbereinigungen, und ich glaube schon, dass das aufgrund der Flurbereinigung, aber auch der Landschaftsformen liegt. Also gerade diese kleinen Seitentäler vom Remstal, vom Haupttal, wie jetzt Strümpfebach, Stetten oder auch auf der einzigen Talseite ist es im Prinzip hier Gundesbach, wo schon einfach auch eher diese kühleren Weine mit sich bringt. Und dann im Haupttal, im großen Remstal, wo eigentlich alles so ein bisschen offener auch ist, dort ist dann eher so ein bisschen dieses ganze wärmere Klima zu finden.
Die Böden, haben die auch in diesem Konzert eine Bedeutung?
Natürlich, also diese Vielschichtigkeit, was wir hier im Remstal haben, ist schon extrem. Also gerade in den unteren Bereichen, der Gipskäuber, dann der Schilfsandstein, untere bunte Merkel, Kiesesandstein oder auch Stubensandstein. Jeder Sandstein macht einen ganz anderen Weintyp eigentlich. Mhm. Und das ist diese Vielschichtigkeit, macht die Region schon sehr stark aus.
Also. Wie ist aktuell das Klima hier unter den jungen Winzern? Ich hatte ja vorhin schon mal die Frage gestellt, wie ist es dir dann ergangen, als du hier angefangen hast?
Also hier unter den jungen Winzern ist es wirklich ganz toll. Also wir haben einen super Austausch hier. Wir haben bei vielen älteren Betrieben ist ein Generationswechsel einfach auch entstanden mit Jüngeren. Und ich denke einfach hier im Remstal arbeiten wir schon sehr, sehr gut zusammen für diese Region. Mhm. Also
wenn du das vergleichst mal, wie du das in der Pfalz erlebt hast?
Es kommt langsam in die Richtung. Früher war das natürlich nicht so. Früher hat man sich immer so ein bisschen auch als Konkurrent gesehen, glaube ich. Also vor meiner Zeit, das habe ich so zumindest das Gefühl gehabt, auch am Anfang, wo ich begonnen habe. Ich finde, der Konkurrenzgedanke sollte eigentlich in so einem kleinen Tal wie dem Remstal, wo ich sage jetzt mal, also in Anführungszeichen klein, mit 1300 Hektar, den Durst können wir hier eh nicht stillen, keiner von uns alleine. Deswegen brauchen wir auch nicht irgendwo uns als Konkurrenz sehen, sondern wir sollten einfach miteinander stark sein für die Region, in der Region und das Remstal einfach auch nach außen hin bekannter machen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und in der Pfalz war es schon immer so, dass der Nachbar ja auch Winzer war und der übernächste Nachbar auch. Hätte ich jetzt meinen Nachbar als Konkurrent gesehen und den übernächsten Nachbar auch, dann hätte ich mich ja im Prinzip mit dem ganzen Dorf nie verstehen können. Und deswegen haben die Pfälzer einfach schon immer eine ganz andere Kultur gehabt und haben schon immer auch nach außen hin verkaufen müssen. Und das war natürlich auch was die Remstäler im Raum Stuttgart, da sind viele erstmal zu sich auf den Hof gekommen. Und wenn dann halt jemand Neues gekommen ist, dann ist man auf dem seinen Hof gekommen vielleicht und hat dem anderen vielleicht was, in Anführungszeichen, weggenommen. Und ich glaube, da ist schon ein Umdenken da, weil es einfach die Strukturen sich verändert haben. Es gibt nicht mehr die Kunden, die sich, oder wenige, die sich, die einen Winzer haben, zu dem sie das ganze Jahr geben, sondern einfach das Ganze durchwechseln. Und das ist eigentlich das Schöne hier auch im Remstal, dass mittlerweile das so ist, dass man jetzt zum Idler fährt oder zum Knaus oder zum Beurer oder zum Heidle oder wo auch immer hin und dort was einkaufen kann, einen Karton, und dann fahrt man noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und die Vielfältigkeit, was die Region einfach ausmacht, ist einfach toll.
Und man fährt sicherlich eher hin, wenn das Gebiet insgesamt eine schöne Ausstrahlung hat.
Ja.
Mit mehreren Winzern, als wenn da immer nur eine Lichtgestalt sitzt.
Ja, ja, ganz klar.
Ja, 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 definitiv. Ist auch die Außenwahrnehmung, dass das Remstal sich ein bisschen auch von anderen württembergischen Regionen so die letzten, ich will das nicht beziffern, aber in der jüngeren Vergangenheit doch abgehoben hat, was die Lebendigkeit, die man so von außen wahrnimmt, anbetrifft.
Ja. Ja, ja, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Region und wirklich für jeden immer eine Reise wert.
Wo willst du hin? Du hast jetzt eine ganze Strecke geschafft, aber wenn ich dich so sehe, vermute ich, du hast auch Ideen, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll. Du hast sicherlich auch ein Konzept, Vorstellungen. Was sind so die nächsten Etappen oder Meilensteine?
Ja gut, die nächsten Etappen und Meilensteine ist jetzt erstmal im Prinzip, also momentan bin ich so an einem Punkt, wir sind in den letzten Jahren extrem schnell gewachsen, also wirklich im Prinzip von 15 A auf 14 Hektar. Für mich muss ich das jetzt alles mal so ein bisschen stabilisieren, konzentrieren. Natürlich geht es immer weiter, wir werden an der Qualität im Weinberg draußen, haben wir wirklich jetzt die letzten 2 Jahre nochmal intensiver dran gearbeitet. Auch die Weinberge brauchen ihre gewisse Zeit, sich umzustellen.
Sich an dich zu gewöhnen.
Sich an mich zu gewöhnen, natürlich auch. Und wir werden da einfach in dem Bereich schon nochmal ein bisschen dran arbeiten.
Da siehst du noch Luft.
Ja, also da sehe ich natürlich noch Luft nach oben. Ansonsten, man darf nie stehen bleiben, ganz klar. Aber ich denke, so ein bisschen stilistisch mäßig, ja, einfach noch die ein oder anderen Ecken ein bisschen vielleicht
rausarbeiten oder kletten?
Ein Wein darf ruhig auch Ecken und Kanten haben, also ja, weil sonst ist er nämlich nicht wirklich interessant, aber ja, also.
Was ist für dich ein interessanter Wein, der dich begeistert?
ein Wein, wo mich begeistert. Ein Wein, wo mich begeistert, ist eigentlich ein Wein, der, ja, der mit einem, ja, wo ich einfach sage, ich möchte gleich nochmal einen Schluck nehmen, zum einen das, also der mich einfach nicht mehr loslässt, der mit mir im Glas eigentlich spielt, also der einfach mir verschiedene Nuancen von Vielschichtigkeiten aufzeigt, wie er sich auch entwickelt, dessen Wein auch Entwicklungspotenzial hat im Glas. Das macht natürlich schon auch schon einfach wichtig für einen Wein, denke ich.
Und sollte er auch Herkunft zeigen oder ist das nicht so wichtig?
Wie meinst du mit?
Also Herkunft zeigen, dass man im
Ach so, Herkunft zeigen.
Herkunft zeigen, ja.
Herkunft zeigen, ja klar. Also ganz klar, also unsere Weine oder auch die Weine, wo ich gern trinke, sind eigentlich alles Weine, die wirklich mit sehr minimalem Aufwand im Keller, in Anführungszeichen, gemacht worden sind, wo einfach ihren Herkunftscharakter widerspiegeln. Und ich denke, das ist genau diese Vielschichtigkeit, wo ich nachher auch im Wein schmecken möchte, die kann ich eigentlich nur so in die Flasche auch bringen, weil ich, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Hilfsstoffen, sage ich jetzt mal, arbeiten würde, dann würde ich das ja komplett verfälschen.
Also die berühmten Präparate.
Die ja, genau, diese Präparate.
ja, trotzdem ist es ja so, dass wenn ich so oft ich mit Winzer rede, auch wenn sie am Anfang sagen, im Keller ist im Grunde genommen nichts tun angesagt, es gibt natürlich auch, wenn es auch nur sehr dezente Stellschrauben sind, ne? Die doch im Grunde im Ergebnis dann dazu beitragen, dass verschiedene Winzer mit demselben Ausgangsmaterial unterschiedliche Weine erzeugen würden. Ich glaube, das ist unbezweifelt. Insofern, glaube ich, hast auch du eine sehr konkrete Vorstellung, wenn es auch wenig ist, aber was du im Keller wie und wann tust, damit zum Beispiel beim Weißwein der Riesling hinten auch rauskommt, wo du sagst, ja genau, das ist der Riesling, der hier gewachsen ist und der von mir stammt.
Was ich da tue? Oder?
Ja, was du tust oder was du auch vielleicht bewusst lässt.
Also ich lasse bewusst die Weine einfach die Zeit, die sie brauchen. Also gerade zum Beispiel im Thema Gärung. Aufgrund dessen, dass wir alles mit weinbergseigenen Hefen, also sprich Spontangärung, vergären, ist es natürlich möglich, dass Weine im März oder im Februar einfach nicht durchgären, die aber dann in der Regel im Mai, Juni, Juli, August weiter zu Ende gären. Das ist eine Gärung natürlich, die kann man sich jetzt nicht irgendwo das ist keine klassische Gärung, sage ich jetzt einfach mal, wie man sie aus dem Schulbuch kennt, sondern das ist einfach eine ganz langsame Gärung und gerade diese langsame Gärung und auch das lange Hefelager der Weine gibt den Weinen einfach ihr Potenzial auch nachher.
Wieso sagen so viele Winzer, dass so eine langsame Gärung mit Unterbrechungsphasen auch ungeheuer riskant ist, dass da Dinge passieren, die Fehltöne bringen können?
Klar, das ist mikrobiologisch, ist das natürlich immer etwas schwieriger, wenn ich irgendwo noch Zucker in Anführungszeichen in meinem Wein habe und kein Schwefel dabei, weil das dann einfach mikrobiologisch sehr anfällig ist. Da muss man halt einfach schon auch auf sauberes Arbeiten achten oder auch, ja, das ist ja bei uns überwiegend bei Holzfässern auch und ja, immer wieder auch probieren, sensorisch und oder dann auch mal, wenn sich zum Beispiel die Hefe klärt oder der Wein sich klärt, einfach mal die Hefe wieder so ein bisschen in Schwebe bringen, einfach mit der ein bisschen wieder zu helfen, damit man dem Wein auch da über die Zeit, bis es wieder losgeht, einen gewissen Oxidationsschutz bietet. Und solange die Hefe eigentlich in Schwebe ist, also aktiv ist oder auch einfach vorhanden ist, der Wein mit der Hefe in Kontakt ist,
ist der Wein geschützt?
Ist der Wein eigentlich geschützt?
Ja,
das ist eigentlich so wie ein bisschen wie die Mutter auch.
Die sich kümmert. Ne?
Genau.
Und trotzdem haben viele sagen, nee, das ist mir zu riskant. Was würdest du zu allem sagen? Ich meine, du triffst die ja auch.
Ausprobieren, selber die Erfahrung machen. Natürlich ist, man muss viel auf seinen Bauch und man muss einfach auch Geduld haben. Geduld haben und auch mal abwarten können. Jeder Wein hat mal einen Höhepunkt und auch mal einen Tiefpunkt und das auch während des Ausbaus. Aber man kann einfach immer auch so ein bisschen,
wenn er einen Tiefpunkt hat, nicht gleich überreagieren.
Genau. Mhm. Also dann nicht gleich in Panik verfallen, sondern einfach mal wieder abwarten und vielleicht die nächste Woche nochmal probieren und dann sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus.
Hast du denn gemerkt, dass sich jetzt, wo du umgezogen bist in einen anderen Keller, sozusagen, wo ja eine komplett andere Mikrobiologie, dass sich da die Dinge, sagen wir mal, ganz anders darstellen können?
Also ganz ehrlich, ich habe die Befürchtung gehabt, dass das stattfinden könnte, aber ich habe jetzt tatsächlich nichts bemerkt. Aber es liegt vielleicht auch daran, ich habe ja nicht irgendwie jetzt komplett alles neu, sondern meine Tanks, die wurden ja nicht irgendwie steril gemacht oder meine Schläuche oder aufgrund des Umzuges, sondern die sind ja im Prinzip dort im alten Betrieb abgebaut worden und wieder im neuen Betrieb aufgebaut worden. Und genauso die Holzfässer, da ist ja überall, überall sind ja dort auch Hefen.
Hast du mitgebracht dann.
Also anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich habe nichts gemerkt.
Aber hast du es im Grunde befürchtet?
Ich habe es befürchtet. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht und habe dann überlegt, okay, aber eigentlich kann ich ja. Zum Großteil kommt ja auch die Hefe eigentlich aus, oder die Angärphase oder die Hefen der Angärphase der ersten Zeit kommt ja schon tatsächlich auch aus dem Weinberg.
Genau.
Oder es ist eine Mischung aus Mischung und Keller. Also
eine Mischung.
Ich glaube da.
Ja. Merkst du auch, sagen wir mal, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel verschiedene Lagen ausbaust oder angären lässt, dass die Hefenpopulationen in dem einen Weinberg eventuell aktiver sind als in einem anderen?
Habe ich jetzt so direkt noch nicht untersucht oder nicht wirklich beobachtet, weil bei uns wirklich viele, viele verschiedene andere Faktoren noch mitspielen. Also wie zum Beispiel gerade die Temperatur ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wie natürlich auch die Menge, die tatsächlich danach ist. Also wie träge ist das Ganze? Habe ich, ich sage jetzt mal, 400 Liter oder 500 Liter zum Vergären oder habe ich 3000 Liter, wo ich angären? Das 3000 ganz anders angären wie 400 oder 500 ist.
Erzählt mal, wie ist der Unterschied? Was passiert denn
also die 400,
im anderen Fall?
Also die 3000 Liter sind ja viel träger, bis die sich überhaupt mal auf Temperatur kommen. Aber wenn sie dann mal marschieren, dann marschieren die.
Ja,
dann
gibt es kein Halten mehr.
Gibt es kein Halten mehr. Und genauso ist auch der Unterschied, ob ich was im Stahltank ausbaue oder im Holz. Weil Holz halt einfach eine Isolation, also isoliert auch den Wein gewiss weit von verschiedenen Temperaturschwankungen. Mache ich im Winter irgendwann mal die Kellertür auf und der Wein kriegt einen Zug und das ist jetzt eine kleine Menge, dann kriegt er halt erstmal eine
auf den Deckel.
Und wenn es natürlich ein großes Gebinde ist, dauert es etwas länger und wenn es in einem Holzfass ist, dauert es noch viel, viel, viel länger.
Ich habe gesehen, du hast eine Mischung aus Edelstahl, Holz und auch Amphoren.
Genau, also wir haben eigentlich Feinsteinzeug haben wir auch noch, also so Stein, Steingefäße. Ja, also wir arbeiten tatsächlich mit Amphoren auch. Erstmal jetzt momentan noch im Holzfasskeller, wo sie stehen. Der Grundgedanke ist schon, dass wir die später auch tatsächlich klassisch eingraben werden, um wirklich auch die eigentliche Amphoren-Herstellung zu machen. Aber momentan möchte ich jetzt erstmal noch die ersten Jahre hinschauen können.
Was passiert?
Was passiert und wie es passiert und ob da alles so ist, wie es ist, weil es sind halt Original-Amphoren aus, was heißt Original, also einfach georgische, aus Ton gebrannt und da gibt es ja keinen, die haben erstmal eine lange Reise hierher und man sollte sowas schon vorher erstmal testen. Und dann natürlich Holzfässer, große Holzfässer, Stück, Halbstück, Tonneaus, Barrique-Fässer oder auch 300 Liter Holzfässer, je nachdem für was. Also da mache ich relativ viel auch mittlerweile aus dem Bauch raus, gerade beim Rotwein. Aber beim Weißwein ist eigentlich schon gerade Halbstück und Stückfässer ist eigentlich für uns für Weißwein.
Und das Holz sind lokale Hölzer?
Sowohl als auch. Also gerade bei den Halbstück- und Stückfässern haben wir Pfälzereiche, beziehungsweise haben wir auch gerade 2018 haben wir Holz gekauft hier aus dem Wald, wo wir dann verarbeiten lassen haben zu Fassdauben oder zu Fassholz. Das lagert momentan noch bei uns hinterm Haus. Mhm. Das ist einfach noch dementsprechend trocknen beziehungsweise einfach auswaschen, also einfach ausgewaschen werden. Und das wird dann nochmal zu zwei Stückfässern verarbeitet. Mhm. Also das ist dann wirklich tatsächlich Holz hier im Umkreis von 5 Kilometer gewesen. Barrique-Fässer und Tonneaus haben wir auch ein bisschen österreichische Eiche mit dabei. Aber ansonsten ist es, man weiß es ja nicht mehr, wo die Franzosen ihre Hölzer herkriegen, direkt. Also ich weiß, dass sie hier relativ viel einkaufen, auch hier im Remstal. Okay. Gerade nach dem Lothar, nach dem Sturm, wo in Frankreich.
Im Limousin oder?
Genau, gab es relativ wenig und da hat es eigentlich erst richtig angefangen, dass die Franzosen hier in Deutschland Holz gekauft haben. Also ich habe relativ guten Draht zum Förster und der hat mir da die ein oder anderen Geschichten gekauft. Das ist erzählt, was da wirklich nach Frankreich geht.
Ich meine, das Küferhandwerk beherrschen Sie zweifelsohne. Das heißt, Sie können auch aus einer Remstaler Eiche ein super schönes Fass machen. Ne?
Nur unter Anleitung. Also ich habe das tatsächlich ja gemacht, in der Pfalz bei einem guten Freund, beim Ralf Mattern, weil es mich einfach schon immer interessiert hat, wie das funktioniert. Also es war einfach reines Interesse von mir selber, wie man da das Ganze so, wie man Holz so zusammenfügen kann, dass es einfach dicht ist. Und wie man Holz so biegen kann und machen kann, dass es nachher einfach ein Fass ist, rund ist.
Das ist ein Kunsthandwerk fast.
Genau, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Handwerk, was es nur noch sehr, sehr wenige in Deutschland gibt. Also wo wirklich auch diese großen Holzfässer macht. Und ich habe dann das begleiten dürfen und habe da einfach auch selber mit Hand anlegen dürfen. Und das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung, wo ich da, man nimmt da einfach auch die so ein Fass ganz anders war und die Wertschätzung ist auch für dieses Handwerk deutlich gewachsen dadurch. Also muss man, also ist wirklich ein ganz, ganz tolles Handwerk, aber also nicht umsonst haben alle Küfer so ein Rückgrat.
Ja, und es gibt mittlerweile auch wieder einige in Deutschland, die sich daran machen. Es wird nicht mehr alles abgegeben nach Österreich und nach Frankreich. Die verschiedenen Behälter, also Edelstahl, Holz, verschiedene Größen, dann auch noch die anderen. Gibt es bestimmte Weintypen, die in bestimmte Hölzer kommen, oder ist deine Methode, sozusagen die Dinge im Ergebnis dann zu verschneiden, so zu justieren, dass es für einen bestimmten Weintyp passt?
Zum Schluss ist es wirklich tatsächlich so, also ich versuche mir eine relativ große Spielwiese aufzubauen. Mhm. Deswegen auch eher Kleingebinde, dass ich einfach diese Vielfältigkeit nachher dementsprechend so ein bisschen auch herauskuvertieren kann. Also das macht mir unheimlich Spaß, einen Grundwein zum Beispiel zu haben oder auch eine frühere, allein wenn ich schon eine Woche früher einen Wein lese oder eine Woche später die Trauben lese und in unterschiedlichen Gebinden aus dem gleichen Weinberg ausbauen, die nachher wiederum zusammenbringen. Einmal habe ich mehr so einen frischeren Charakter, dann habe ich wieder mehr das reifere. Und das nachher wiederum auszubauen, ist einfach, oder zusammen zu kuvertieren, ist einfach ganz, ganz toll. Das macht sehr viel Spaß.
Das ist im Grunde genommen noch das, was zum Beispiel in der Champagne, die bei den Sektgrundweine verschnitten werden. Die haben ja da ein riesiges Arsenal von Möglichkeiten zu spielen, zu kombinieren, zu küvertieren. Das ist ja dann in deinem Falle nur ein Bruchteil davon. Aber trotzdem, das glaube ich dir sehr aufs Wort, dass das Spaß macht, diese Dinge dann dem Endprodukt nochmal so einen eigenen Schliff zu geben, ja. Eine eigene Note. Ne?
Ja, also es macht viel mehr Spaß, wenn ich von einem Wein verschiedene Partien habe, verschiedene Ausbaustatistiken. Deswegen auch das mit den Amphoren, dass man das einfach so ein bisschen auch wie das Salz in der Suppe verwendet und einfach noch ein Teil dazu geht. Ob es jetzt tatsächlich irgendwann einen reinen Amphorenwein geben wird, weiß ich nicht. Also das war jetzt nicht die Intention, dass ich das so mache, sondern einfach so ein bisschen, ja, mir gefällt es einfach ganz gut. Ich habe das die letzten Jahre schon ausprobiert. Gerade mit so ein bisschen auch Maischegärung bei Weißwein, das dann wiederum zurück zu verschneiden, zurück zu küvitieren und das macht schon.
Ja. Beschreib das doch mal vielleicht den Hörern, wie du das mit der Amphore dann machst. Kommen da einzelne Beeren ohne die Rappen rein, oder? Wie machst du das?
Also wir machen zwei Varianten. Einmal tatsächlich in der einen mit ganzen, also nicht abgebeert, sondern ganze Trauben. Mhm. Circa ein Drittel ganze Trauben und der Rest mit Saft, mit Most, also mit ausgepressten. Und die andere Variante ist im Endeffekt die, dass wir die Trauben von Hand abbeeren und einfach nur die Beeren mit zu vergären. Und da sind etwa 50-50. Also da sitzt man eine Weile, bis wir die abgebeert haben. Das ist dann so ein Regenwetter.
Ja.
Arbeit.
Ja. Ja.
Und dann werden die abgebeert und mit dem Most quasi zu 50% in etwa aufgefüllt. Und man hat einfach zwei ganz unterschiedliche Ergebnisse.
Was passiert?
Also bei dem einen habe ich natürlich schon mehr den frische Charakter drin, weil ich einfach die Stiele noch mit dabei habe, also die Rappen. Und beim anderen habe ich aber so ein bisschen dieses deutlich bärigere, mehr Frucht eigentlich und trotzdem eine unheimlich schöne Struktur bzw. einen Zug am Gaumen, der durch die Beerenschale vermute ich jetzt einfach mal mitkommt. Mhm. Und wenn man natürlich die Beeren nach einem Jahr auspresst und das auch nochmal irgendwo mit dazu verwendet, dazu küvitiert im Einzelnen, also nicht direkt wieder zurück, sondern einfach so ein bisschen auch mit ausprobiert, kriegt man da einfach nochmal eine Varianz mit rein.
Und das ist dann sozusagen ein Material, was du einem anderen Wein ein paar Prozent.
Ja, also gerade bei dem Geschichten mit den Beeren, mit den Amphoren, gerade Riesling Gundesbach, beziehungsweise also unsere Orts- und Lagenweine. Im Gutsweinbereich machen wir es tatsächlich so, dass wir auch Beeren mit vergären, beziehungsweise Trauben, aber dann im Stahltank in dem Fall, weil wir einfach diese Kapazitäten nicht haben in Holzfässern, um da mehr Holzfasseinfluss.
Wenn die Hörer deine Weine kennenlernen wollen, gibt es ja die Möglichkeit herzukommen, ne?
Natürlich.
Wenn sie nicht kommen wollen, würden gerne mal drei Flaschen bestellen. Was wären denn drei Flaschen, wo du sagst, die repräsentieren mich, mein Weingut, mein Stil optimal oder gut, sehr gut?
Also zum einen natürlich Riesling.
Wer hätte das gedacht?
Also ich bin ganz, ganz großer Freund oder Fan von unserem Riesling Gundesbach. Das ist quasi ein Riesling, der sowohl im großen Holzfass, also in Stückfässern, als auch in Halbstückfässern ausgebaut wurde. Der zeigt so ein bisschen auch das typische Klima auch fürs Remstal. Oder für Gundesbach, besser gesagt, nicht fürs Remstal, sondern für Gundesbach. Und als zweiten Wein, was ich ich würde nochmal einen Riesling nehmen. Mhm. Ich würde den Riesling Kapi. Das ist so ein kleines Projekt von mir gewesen, wo ich bin unheimlicher Fan von so in Anführungszeichen feinherben Moselrieslingen und habe dann ein Weinwerk dazu bekommen, der eher auch in einer kühleren Lage ist, aber trotzdem die Trauben unheimlich toll ausreifen. Und da habe ich einfach festgestellt, dass das der ideale
Kabi
ist. 9 Volumenprozent Alkohol.
Cool, ja.
Also wirklich was Leichtes, Frisches, Tolles. Und dann als Drittes würde ich vielleicht entweder ein Zweigelt oder ein Spätburgunder nehmen. Also Spätburgunder ist auch wirklich was ganz, ganz Tolles, was hier gedeiht, was hier wachsen kann. Aber ja.
Spätburgunder fände ich gut in diesem Konzert. Also auch der Zweigelt interessiert mich.
Zweigelt ist halt eher eigentlich eine untypischere Rebsorte für hier.
Du warst ja bei Ellwanger, ne?
Ja, aber Bernhard Ellwanger,
nicht Jürgen Ellwanger. Weil der Jürgen Ellwanger hat ja auch Zweigelt.
Genau, er war eigentlich der, ich denke, dass er so der Initiator ist, dass es überhaupt Zweigelt im Remstal gibt, weil dann einfach irgendwann der ein oder andere auch noch Zweigelt dazu bekommen hat. Und
und wie sieht es aus mit Sauvignon?
Sauvignon Blanc? Ich glaube, wir sind einer der wenigen Weingüter im Remstal, wo kein Sauvignon Blanc haben. Also das liegt einfach daran, dass ich gesagt habe, ich möchte es eigentlich nicht pflanzen. Das war so anfangs der... Und seitdem hat sich einfach noch nicht die ideale Lage
gefunden. Aber du würdest jetzt nicht Nein sagen, oder?
Ich würde jetzt nicht Nein sagen. Also es reizen wird mich die Sorte schon. Aber dann wirklich irgendwo im... Muss einfach die Lage, also muss es einen Lagenwein nachher auch geben. Und nicht irgendwie... Sondern es muss nachher schon auch was Passendes sein.
Stimmt eigentlich diese Geschichte, dass der Sauvignon Blanc hier schon mal Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitet war und dass die Nazis dann...
Als Muskat-Silvaner war er hier.
Ja. Ja, nee, auch als Muskat-Silvaner, Sauvignon Blanc, dass die Dritte Reich, dann die Nazis dann gesagt hätten, das ist französisch, das gehört ja nicht hin.
Weiß ich.
Okay.
Also...
Habe ich mal irgendwo gelesen oder gehört?
Weiß ich ganz. Also da habe ich mich, muss ich passen.
Ja, weil ansonsten sieht man, seit etwa 20 Jahren hat Sauvignon Blanc hier doch wieder Fuß gefasst.
Ja, also hier im Remstal ist Sauvignon Blanc schon gut verbreitet.
Ja, muss man schon sagen. Gehört schon wieder hierher, das hat man das Gefühl.
Ja, also das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es hat sich einfach bei uns noch nicht ergeben. Also wir haben auch Lemberger erst seit 3 Jahren, 4 Jahren Programm. Also das ist auch so eine Rebsorte gewesen, wo am Anfang ich gesagt habe, ich muss die jetzt nicht pflanzen. Es gibt relativ viel, aber dann habe ich es doch gepflanzt. Und dann, ja.
Was bedeutet dir Weingenuss?
Weingenuss? Für mich muss einfach Wein unkompliziert sein und Spaß machen. Also für mich muss Wein einfach... der darf mich nicht mehr loslassen. Also ich muss einfach, Trinkigkeit ist vielleicht jetzt irgendwie der falsche Ausdruck, aber er muss einfach animierend sein. Also ich muss einen Schluck nehmen und muss im nächsten Augenblick schon wieder eigentlich daran denken, nochmal einen Schluck zu nehmen. Das ist eigentlich für mich Weingenuss, ja. Und dann einfach dementsprechend auch gepaart mit einem tollen Essen. Es muss nicht immer irgendwie die große Küche sein, sondern es kann auch einfach mal was Einfaches, aber Gutes sein. Also, dass es ein guter Käse ist oder ein guter Schinken ist oder eine gute Salami ist. Es muss einfach dementsprechend zum Wein passen.
Findest du, das war eine gute Entscheidung, dieses Projekt hier anzugehen? Bist du im Grunde genommen happy damit?
Ja, das schon. Also, ja. Also, es war schon eine gute Entscheidung, das so zu machen. Natürlich ist das eine Entscheidung gewesen, die man jetzt nicht mehr irgendwie zurückdrehen kann. Man hat sich dafür entschieden. Allerdings, natürlich gibt es die ein oder anderen Momente, wo man sich doch mal wieder sagt und sich hinterfragt, ist das tatsächlich so alles richtig, was man da macht oder gemacht hat. Die letzten Jahre, weil natürlich auch einiges darunter leidet. Also es ist nicht so, dass man jetzt ein Weingut mal so kurz in 5, 6 Jahren aufbaut und es geht an einem spurlos vorbei.
Was leidet? Leidet Freundschaften oder Urlaub oder
Familie natürlich.
Familie.
Also, ja, ganz klar. Also,
du hast Kinder?
Ja. Mhm. Also mit 6 und 4. Mhm. Das ist natürlich schon, wo man dann irgendwann merkt, okay, jetzt sind dann die Kinder dran und nicht irgendwie.
Ja. Nochmal das Fass wieder.
Genau.
Und der Riesling.
Nee, da muss man einfach schon auch.
Ja, glaube ich. Denn das sagen mir viele, viele Winzer. Das ist ein Beruf, der dich rund um die Uhr im Grunde und rund um das Jahr unterschiedlich, aber immer fordert. Vom Weinberg bis hin zum Verkauf ist ja alles, liegt alles in deinen Händen, mehr oder weniger.
Also die Vielfältigkeit des Winzers ist Wahnsinn, ja. Ist eigentlich echt, also ich. Klar, es hat jeder Beruf seine Vielfältigkeit. Ob das jetzt ein Maler ist oder ob das jetzt
ein Küfer.
Ein Küfer ist, jedes Mal ist anderes Holz, aber das, was. Also bei der Winzer ist, glaube ich, schon einfach nochmal extrem, wenn man sich das mal so genau. Wenn man allein noch das ganze Wetter mit sich und die Geologie und die. Auch die ganzen Pflanzen dann wiederum. Also, das ist ja so vielfältig, allein der Weinanbau. Und der Weinausbau und dann im Prinzip auch wiederum die ganze Vermarktung, was da mit zusammenhängt, hätte ich tatsächlich damals nicht so gedacht. Mhm. Das ist so ist, wie es jetzt ist.
Brauchst du oder auch Unterstützung oder packst du das alleine? Nee, das packst du nicht alleine alles.
Also wir haben Mitarbeiter, Also wir haben ein sehr, sehr gutes Team, gerade auch draußen im Außenbetrieb, oder auch im Keller, überwiegend mache ich den Keller alleine. Aber die, wo draußen bei mir im Team sind, unterstützen mich auch dort. Also das ist echt, bin da sehr, sehr zufrieden. Klar, vermarktungstechnisch, das ist das, was bei den kleinen Weingütern, wie ich es bin, oder wie wir es zum größten Teil hier im Remstal sind, bleibt es natürlich an der Person selber.
Ist Chefsache, ne?
Chefsache, ja. Aber mir ist auch ganz wichtig, den Bezug zum Produkt nicht zu verlieren. Das heißt, ich will einfach auch draußen im Weinberg noch sein und auch dort im Prinzip mitarbeiten und miterleben. Sondern ich möchte mich jetzt nicht irgendwie als Bürowinzer oder nur noch probieren und zu entscheiden, sondern einfach auch noch zu fühlen.
Das ist jetzt auch eine Obergrenze in der Größe, ne?
Ja, ja. Also deswegen habe ich auch anfangs gesagt, das muss ich jetzt einfach mal so alles stabilisieren und schlussendlich ist es so, dass wir eine Familie davon ernähren müssen und nicht irgendwie 3 oder 4 oder 2, sondern das ganze Ding ist in der ersten Generation und deswegen muss man auch einfach irgendwann sagen, man muss einfach auch so ein bisschen seine Grenze sehen, denke ich.
Ist Sekt für dich ein Thema?
Ganz großes Thema. Also Sekt ist für mich ein ganz großes Thema. Ich liebe selber unheimlich gern Schaumweine. Egal, ob jetzt als traditionelle Flaschengärung oder
Petnat.
Alles, was blubbert, ist gut.
Nicht alles, was blubbert.
Aber fast alles.
Da gibt es jede Menge.
Nein, ich meine jetzt, was man selber machen kann, was
okay, blubbert. Okay, ja.
Und wir tun es momentan noch auswärts machen, weil wir da einfach unheimlich zufrieden sind. Und irgendwo sage ich mir, ich würde es zwar selber gern hier im Weingut machen, aber es damals aus Platzgründen, weil wir es einfach nicht machen konnten, ausgelagert, die ganze Versektung, obwohl ich immer bei den ganzen wichtigen Prozessen mit dabei bin.
Jetzt ging es ja, ne?
Jetzt ging es ja, aber jetzt bin ich so zufrieden mit dem Ergebnis, dass ich mir jetzt gerade schwer tue, irgendwas zu ändern. Wir haben momentan einen Schaumwein im Sortiment, oder plus den Petnat, aber es wird in absehbarer Zeit da noch einer nachkommen, der dann aber einfach. Wir haben ein bisschen ein Problem mit dem langen Hefelager, wo ich mir gern wünsche, was uns so.
Die Nachfrage ist so groß.
Ja, das ist ja, so ein bisschen ja, okay, das okay. Problem, dass mir da der Rhythmus etwas fehlt. Mhm. Und da arbeiten wir aber jetzt gerade dran. Mhm.
Also das ja, gut, braucht man ein bisschen Geduld auch. Es geht nicht von heute auf morgen, ne?
Ja. Ja, ja, aber ansonsten sind wir da. Ist das für mich einfach hier auch von den Sorten her, also gerade Spätburgunder, Chardonnay, Schwarzriesling, was bei uns...
Die drei nimmst du?
Die drei nehme ich. In verschiedenen Cuvées, in verschiedenen Zusammensetzungen und daraus kreieren wir im Prinzip zwei Grundweine.
Das Ziel wäre, wie lang sollte die Hefelagerung dann irgendwann mal ausgedehnt sein?
Also in
4, 5 Jahre?
Ja, das auf jeden Fall. Also das wäre schon Ziel. Und da sind wir halt momentan schon noch leider etwas davon entfernt. Okay. Weil wir einfach auch, wir versekten unseren, also wir haben immer eine, also unsere Grundweine bleiben eigentlich fast auch schon 12 Monate auf der Vollhefe liegen und werden dann in dem darauffolgenden Jahrgang mit Most versetzt und dann in die zweite Gärung gebracht. Mhm. Also wir setzen keinen Zucker zu.
Most setzt ihr zu.
Alles wir setzen
quasi das ist ja Most. Auch schon eine ganz eigene Geschichte. Ja.
Und da, so wie es der Sven macht, ist dann idealer noch. Mhm. Aber da fehlt uns einfach die Kapazität momentan. Mhm. Und die. Mhm. Aber allein der Most zusetzen bindet uns ja schon mal an den Prozess des
Termin, ja.
Den Termin. Und ja, aber dadurch kommen wir halt einfach vom Alkohol auch oder bleiben wir niedrig. Mhm. Also unsere Schaumweine haben eigentlich zwischen 11 und 11,5 Volumenprozent.
Also du sparst fast mehr als ein halbes, ne? Ja. Dadurch. Oder wie viel sparst du etwa?
Ja, eigentlich ein halbes.
Ja, so ein halbes. Mhm.
Und ich kriege halt einfach nochmal eine gewisse Frische mit rein. Mhm. Also das ist schon auch nochmal ganz toll. Mhm.
Ich wollte fragen, was wünschst du dir für die Zukunft? Das ist ein Wunsch. Du hast noch einen zweiten Wunsch frei. Wenn du dir noch was wünschen darfst für die Zukunft, was wäre das?
Für die Zukunft jetzt?
Für dich, dein Leben, dein Betrieb?
Gut, ich würde mir einfach noch wünschen, dass mir dass das vielleicht die regionale oder dass die Wertschätzung einfach für Wein wieder etwas größer wird in der kompletten Gesellschaft, dass man da einfach so ein bisschen mehr diesen Herkunftscharakter oder die Herkunft höher stellt. Das würde ich mir schon auch wünschen, dass das wichtiger, denn ich merke da zwar einen Trend schon, dass es einfach dass das schon besser geworden ist, aber es könnte da in dem Fall einfach noch besser werden. Ja.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Leon.
Ich danke.
Hat Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Und was trinken wir jetzt zum Abschluss zusammen?
Sollen wir Riesling trinken?
Ja.
Also, dann trinken wir Riesling Kabi bei dem heißen Wetter.
Ja.
Einen schönen frischen Kabi.
Passt
und danach
gut.
Vielleicht noch irgendwie ein bisschen was Kräftigeres.
Fein.
Okay.
Also. Freue mich, cool. Also, auf bald. Tschüss.
Danke.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Leon Gold, dem ambitionierten jungen Biowinzer aus Gundelsbach im Remstal. Nächste Woche ist der Hip-Hopper und Graffiti-Künstler Moritz Heitle aus Stitten zu Gast hier im Podcast. Moritz ist ein wirklich ziemlich gechillter Typ, der am Mischpult genauso eine gute Figur macht wie an der Kelter. Er hat es binnen weniger Jahre geschafft, nicht nur die Weinstilistik des elterlichen Betriebes weiterzuentwickeln, sondern auch den Außenauftritt und die Kundenkommunikation entscheidend zu modernisieren, will heißen, zu öffnen für vor allem junge Menschen und all jene, für die Wein nicht in erster Linie ein edles, traditionsbeschwertes Getränk ist, sondern eins, das zum Feiern einlädt, zum Tanzen und um unbeschwert eine gute Zeit zu haben. Eine gute Zeit hatte ich auch mit Moritz Heitle, als ich ihn in Stetten besucht habe. Das Interview, das ich mit ihm geführt habe, ist nächste Woche hier im Podcast von Genuss im Bus zu hören. Also, ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.